Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich schon sehr freue, ehrlich gesagt schon ein bisschen länger freue. Aber bevor wir unseren Gast hier begrüßen, sage ich wie immer an dieser Stelle erst einmal, hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc, hallo Stefan. Unseren heutigen Gast kennen viele sicherlich noch als Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg. Diese Position hatte er von Ende 2016 bis Ende des Jahres 2022 inne. Eine sehr spannende Zeit, denke ich, wird er gleich auch bestätigen, insbesondere durch die DSGVO-Einführung und die Corona-Zeit natürlich geprägt. Nach Ende seiner Amtszeit ist er dem Datenschutz erhalten geblieben und hat das Wissenschaftliche Institut für die Digitalisierung der Arbeitswelt, kurz WIDA, mit Sitz in Berlin gegründet. Das sind nur zwei seiner Stationen, seines Werdeganges, und genau den werden wir jetzt etwas genauer mit ihm beleuchten. Damit herzlich willkommen, Dr. Stefan Brink.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus, und ich freue mich sehr, mit euch beiden die nächsten 3 Stunden zu verbringen.
Und dann machen wir eine kurze Pause und dann geht es weiter, genau.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für den launigen Einstieg, Stefan. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir versuchen ja immer mal so ein bisschen den Lebensweg von unseren Gästen nachzuvollziehen. Und natürlich, Michael hat schon gesagt, du bist promovierter Jurist, aber irgendwann hast du ja mal das sogenannte Zeugnis der Reife in Händen gehabt, das Abitur in der Hand gehabt, und du wusstest schon sofort, ich will was mit Datenschutz machen. Oder Spaß beiseite, wie lief das bei dir?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich war relativ junger Abiturient. Ich war mit gerade mal knapp 18, habe ich mein Abitur gemacht. Und wusste eigentlich noch gar nicht, was ich machen will. Hab dann auch erstmal, damals gab es noch eine Wehrpflicht, ein Jahr lang gedient. Wusste immer noch nicht so richtig, was ich studieren soll. Und dann wurde die Juristerei eher so ein Aushilfsthema, weil ich was anderes nicht im Blick hatte. Das lief dann sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht.
Wo hast du studiert? Wo hast du studiert?
Ich habe in Mainz studiert, ein Jahr lang auch in Frankreich, in Dijon und in Paris. Und dann in Mainz auch das erste Staatsexamen abgelegt. War eine sehr schöne Zeit damals, war super, weil man sehr frei studieren konnte, relativ wenig bedrückt war von irgendwelchen Zwischenprüfungen oder anderen Dingen. Das ist heute wesentlich anders geworden. Ich habe ja 3 Töchter, 2 davon sind im Jurastudium drin. Und das würde mir heute wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß machen. Damals war das super. Alles sehr offen, auch eine tolle Referendarzeit danach in Kaiserslautern, meiner Geburtsstadt, abgelegt. Dann wusste ich eigentlich immer noch nicht, was ich mache, also habe ich erstmal promoviert. Und dann nahm es so langsam sozusagen, schlug es einen Pfad ein. Ich habe zum Doktorvater Hans Herbert von Arnim gewählt. Den kennen heute leider nicht mehr so viele. Ein sehr ausgewiesener Kritiker unseres politischen Systems, damals noch zu einer Zeit, als Querdenker zu sein noch kein Schimpfwort und auch kein Nachteil war. Er war Staatsrechtslehrer und hatte sich insbesondere mit Parteienfinanzierung beschäftigt. Also auch einen sehr, sehr kritischen Blick auf die Politik geworfen. Ganz spannende Zeit, 2 Jahre lang promoviert, mit ihm zusammen ein Buch geschrieben. Und dann musste ich Farbe bekennen, was ich jetzt eigentlich mache, wusste es aber immer noch nicht.
Aber also, darf ich mal kurz noch 1, 2 Schritte zurückgehen? Fiel dir damals, also du hast gesagt, das war eine sehr freie Zeit mit dem Jurastudium, wahrscheinlich auch noch nicht so viele Scheine, die man machen musste und alles, was dazu gehörte, noch nicht so verschult, wie das ja heutzutage bei vielen Studiengängen der Fall ist. Aber fiel dir das Studieren, das Aneignen von juristischen Inhalten damals sehr leicht oder musstest du dich echt durchkämpfen?
Nö, das fiel mir eigentlich leicht. Dadurch, dass das juristische Studium, wenn man es, glaube ich, vernünftig betreibt, eben weder mit dem Auswendiglernen von Gesetzen zusammenhängt, noch damit jetzt irgendwelche einzelnen Fälle zu pauken, sondern es geht eher darum, Strukturen zu lernen. Strukturen des Zivilrechts, wie funktioniert das so im Austauschverhältnis zwischen Privaten? Besonders interessiert war ich am öffentlichen Recht, also am Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Wie funktioniert das in der Verwaltung? Also auch die Gebundenheit der Verwaltung, die Rückbindung ans Gesetz, an die Verfassung und demgegenüber der freie Bürger, der sich gegenüber der Verwaltung auch durchsetzen kann, das fand ich super spannend. Strafrecht mochte ich überhaupt nicht und bin sehr froh, dass ich bis heute auch mit dem Strafrecht weder in aktiver noch in passiver Form zu eng, bis auf ein paar Knöllchen im Straßenverkehr, zu eng in Kontakt kam. Aber das öffentliche Recht war meins, das wusste ich schon. Also das ist, was aus dem Verhältnis Staat-Bürger werden sollte, Verwaltung, Exekutive, Regierung, vielleicht auch Parlament. Das hatte ich schon geahnt damals.
Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Warum Jura? Manche würden jetzt ketzerisch fragen, warum hast du denn nichts Vernünftiges gelernt, Jung?
Ja, also ich war immerhin, und das war schon ein enormer Schritt, der erste in meiner Familie, der Jura studierte. Ich komme aus einer Lehrerdynastie. Vater, Mutter, Onkel, Tanten, Großvater, alles Lehrer.
Okay.
Und das Nicht-Lehrer werden war schon ein unfassbar mutiger Schritt. Und meine ältere Schwester hat Medizin studiert. Das habe ich mir kurz angeschaut. Medizin war nicht meins.
Auswendig lernen wolltest du nicht?
Nee, viel praktischer. Ja, ich war mal bei der Rechtsmedizin im Keller und wir haben mal bei einer Leichenbeschau teilgenommen und ich war der Einzige, der umgefallen ist.
Okay.
Das war dann relativ klar, dass das nicht unbedingt meins ist. Also Jura war offen, vielseitig verwendbar. Man musste sich, das war glaube ich der Grund damals, man musste sich noch nicht direkt festlegen. Man hätte Anwalt werden können, man hätte Richter werden können, man hätte in die Verwaltung gehen können, einen beratenden Beruf ergreifen. Da waren viele Möglichkeiten da, also ein offener Studiengang.
Okay.
Jetzt hast du es gerade schon erzählt, jetzt hast du dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt diesen einen Bereich, der dich sehr interessiert. Jetzt hattest du auch schon promoviert und jetzt hattest du natürlich dann ja quasi die ganze Welt offen. Wo hat es dich dann als nächstes hingetrieben?
Ich habe tatsächlich damals relativ genau geschaut, was es werden soll, hatte mir also 2, 3 Großkanzleien angeschaut damals, die mich sehr interessiert haben. Das fand ich auch spannend, aber da war ich letztlich nicht mutig genug. Ich war immer noch relativ jung, kam eben aus dem Beamtenhaushalt und diese freie Tätigkeit als Anwalt, auch mit der Konkurrenz im eigenen Lager, Laden und mit Auseinandersetzung vor Gericht und anderswo, der Schritt war zu groß. Also hieß es dann doch erstmal öffentlicher Dienst, also Richtung Richter. Ich war zunächst mal als Richter, bin als Richter vereidigt worden. Habe dann aber gleich die erste Chance genutzt, wieder auszubüchsen und bin dann in den Landtag Rheinland-Pfalz marschiert, also in den wissenschaftlichen Dienst, eine juristische Beratungsstelle für parlamentarische Abläufe, für die Abgeordneten, für die Fraktionen, für den Landtagspräsidenten. Das waren damals ursprünglich mal als zweijährige Station gedacht. Am Ende blieb ich insgesamt 8 Jahre im Parlament und das war mit die schönste Zeit. Also der Parlamentarismus war eigentlich mein Steckenpferd.
Okay, jetzt nochmal zu deiner Richtertätigkeit. Ich bin ja hier der einzige Nicht-Jurist in dieser Runde, aber von anderen Richtern, wo ich das im Freundeskreis habe, ich glaube, man fängt dann erstmal, muss dann sich seine Meriten an einem Amtsgericht verdienen und fängt dann wirklich mit Oma Erna an und muss dann dort Recht sprechen. Und das hat dir aber nicht so gut gefallen, oder wie habe ich das zu verstehen?
Das habe ich gar nicht probiert, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich bin zwar als Richter vereidigt worden, weil die Justiz sich sozusagen mich schnappen wollte und dann bei sich mal geparkt hat, aber gleich wieder weitergeschickt hat zum Parlament. Ich habe nachher in den Verwaltungsgerichten gearbeitet, beim Verwaltungsgericht Koblenz. War auch eine tolle Station, das waren so 2, 3 Jahre. Aber da war ich schon in gewisser Weise durch die öffentliche Verwaltung verdorben. Der richterliche Dienst ist nämlich erstens meistens ein Einzelkämpfertum. Zweitens mit relativ wenig Kontakt, jedenfalls in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, mit relativ wenig Kontakt mit den Parteien und den Anwälten verbunden. Hat man alle 10, 14 Tage mal einen größeren Termin, wo man dann mündliche Verhandlungen abhält. Aber ansonsten arbeitet man relativ alleine. Manchmal auch im Team, ja, das mag sein, dann in der Kammer mit 3 Richtern. Das war dann interessant und hat auch Spaß gemacht. Aber ich kam aus diesem Taubenschlag-Parlament, also über 100 Abgeordnete, lauter parlamentarische Mitarbeiter, lauter Menschen, die sich ausgedacht haben, wie man jetzt den anderen reinlegen oder vorführen oder an die Wand fahren kann. Das fand ich super spannend, mitzumachen und Wege zu überlegen, wie man seine Ziele zum Beispiel gegenüber der Landesregierung als Opposition erreicht. Und das war so vielfältig und so auch kämpferisch und aufregend, dass mir das richterliche Dasein letztlich als zu geruhsam erschien. Und deswegen bin ich aus der Justiz nach diesem dreijährigen Zwischenszenarium einfach wieder ausgestiegen.
Dann ist man aber natürlich auch in einem Bereich, wo es nicht mehr nur um juristische und rechtliche Fragestellungen geht, sondern wo es mal flapsig formuliert ist, auch ganz gut, wenn man seinen Machiavelli mal gelesen hat.
Absolut, hast du vollkommen recht. Ja. Ja, das ist keine streng juristische Tätigkeit, was damit zusammenhängt, dass das Parlamentsrecht nur ganz rudimentär geregelt ist. Das meiste sind so parlamentarische Übungen, Traditionen, was man macht, was geht, was nicht geht, was erlaubt ist, wofür man einen Ordnungsruf kriegt, was einfach fies ist und man nicht tut und was auf der anderen Seite ganz gut funktioniert. Und da muss man eben auch praktisch denken und man muss, und das hat mich sehr gereizt und das ist auch eine große Herausforderung, man muss Vertrauen gewinnen. Mhm. Die Parlamentarier sind in weiten Bereichen Einzelkämpfer, die kämpfen auch gegen die eigene Fraktion. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort Feind, Todfeind, Parteifreund. Mhm. Das heißt, das Schlimmste, was einem passieren kann im parlamentarischen Bereich, ist mit einem aus der eigenen Partei zu konkurrieren. Das tut dann nicht weh, da geht's ans Eingemachte. Und deswegen ist die Vertrauenswürdigkeit auch der Beratung, die da stattfindet, das A und O. Wenn die Abgeordneten kapiert haben, da sitzt jemand, der ist Jurist, der kann sein Metier, der weiß, wie das Parlament funktioniert und er ist vertrauenswürdig. Das heißt, ich kann ihm sagen, hör mal, ich habe das und das Problem oder ich will dort und dorthin, wie komme ich denn dahin? Dann wird's spannend, dann wird's interessant. Und deswegen war ich auch relativ lang da. Also 2 Jahre lang muss man arbeiten und klar machen, man macht das gut und ist vertrauenswürdig. Und dann geht's erst so richtig los und dann öffnet sich der ganze Bereich des Parlaments und des Parlamentarismus. Und das war unfassbar interessant und spannend und politisch und ja, war eine sehr, sehr gute Zeit.
Ist man zu dem Zeitpunkt dann juristisch auf ein juristisches Themengebiet festgelegt oder wird man zu allem Möglichen gefragt, wenn man dort wissenschaftlicher Mitarbeiter ist?
Im Prinzip wird man zu allem gefragt. Also zu allem, was Gesetzgebungsmaterie sein kann. Und das ist ja bei den Ländern extrem breit. Ja, von der Polizei über den Kommunalbereich bis hin zu völkerrechtlichen Abkommen, die wir auch als Länder schließen konnten. Da ist man nicht festgelegt. Man hat eine gewisse Spezialisierung, weil man im Laufe der Zeit bestimmte Landtagsausschüsse zugeordnet bekommt. Mhm. Umweltausschuss hatte ich zum Beispiel lange Zeit gemacht. Oder Finanzausschuss ist sehr spannend. So dass man sich da noch zusätzliche Kenntnisse auch über die aktuelle Politik einfach aneignen muss. Ich kann nicht beraten, wenn ich nicht weiß, was gerade aktuelles Thema ist. Ja. Mhm. Und deswegen war das ja mit einer gewissen Spezialisierung verbunden. Aber die Grundlage ist immer parlamentarische Auseinandersetzung, Kampf zwischen Opposition und regierungstragender Mehrheit, Auseinandersetzung mit der Regierung bis hin zum Landesverfassungsgericht. All das gehörte zu den Aufgaben dazu.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also sitzt man da jetzt im wissenschaftlichen Dienst quasi in seinem stillen Kämmerlein und schreibt ein Gutachten nach dem anderen? Oder ist man dann auch draußen, in Anführungsstrichen, nimmt an Sitzungen teil des Landtags etc.? Also ist das spannender, als wie ich mir das vorstelle?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen in den Ländern ist es super spannend. Es gibt einen wissenschaftlichen Dienst auch im Bundestag. Und der ist inzwischen so groß geworden, dass die Spezialisierung bedeutet, ich schreibe entweder nur Gutachten oder ich mache nur Sitzungsdienst oder ich berate nur bestimmte Fraktionen. Okay. Das ist im Landtag anders, das ist kleiner, das ist überschaubarer und man macht alles. Das heißt, man sitzt sowohl in der Plenarsitzung hinterm Präsidenten, hinterm Sitzungspräsidenten und zupft ihn so am Ärmel, Vorsicht, nächster Tagesordnungspunkt oder das war jetzt ein Ordnungsruf oder schließ die Sitzung und lauf weg. Irgendwie sowas muss man ihm ständig flüstern in Echtzeit. Man sitzt auf dem heißen Stuhl hinter ihm und flüstert ihm wirklich die ganze Zeit ins Ohr, ja, um das Drehbuch durchzukriegen. Das macht man. Man sitzt in den Ausschüssen, berät dort den oder die Ausschussvorsitzende und man schreibt Gutachten in seinen Bereichen. Man hat Kontakte mit der Landesregierung. Also sehr, sehr vielfältig und auch sehr lustig einfach. Rheinland-Pfalz ist ein sympathisches Land. Ist ein durchschnittliches Land, ist nicht so wirtschaftsstark, wie man sich das wünschen würde. Viel Landwirtschaft, viel Weinbau, viel Eigenart auch, viel Dialekt, viel Mundart, was da geredet wird. Man kennt sich, man lernt sich immer besser kennen. Der Menschenschlag ist eigentlich humorvoll und auch ganz wohlwollend, aber es kann auch richtig krachen. Und insofern, ja, eine sehr, sehr sympathische Tätigkeit.
Jetzt mal unabhängig von deiner Person, einfach weil ich ein unglaublich neugieriger Mensch bin. Wie viele wissenschaftliche Mitarbeiter dieses Schlages hat denn dann ein Landtag? Reden wir da von 5, von 20?
Ist eine kleinere Zahl. Wir waren damals eine Gruppe von 6 Juristen, die sich auch sehr, sehr gut verstanden haben und die auch im Team sehr viel besprochen haben. Das war klasse. Inzwischen sind das, glaube ich, auch 12 oder 15. Das ist alles angewachsen. Die Verwaltung tendiert ja immer dazu, sich zu vergrößern, sich auszuweiten. Und es ist was passiert, was der Tätigkeit im Landtag aus meiner Sicht wirklich geschadet hat. Es fand nämlich eine Politisierung statt. Ja, wir hatten ursprünglich im Landtag von Rheinland-Pfalz einen fachlich tollen wissenschaftlichen Dienst. Wir haben intern keine Geheimnisse voneinander gehabt und ganz fair und vertrauensvoll miteinander gearbeitet. Und dann passierte im Laufe der Zeit, dass die Landtagsfraktionen gerne sozusagen eigene Mitarbeiter in den wissenschaftlichen Dienst einsetzen wollten. Zumindest eigene Parteileute dort reinbringen wollten. Und das tut dem wissenschaftlichen Dienst nicht gut. Das bedeutet nämlich sofort, dass die Aufgaben getrennt werden, dass es einen Mitarbeiter im wissenschaftlichen Dienst für die CDU oder für die SPD oder für die FDP gibt. Die reden dann nicht mehr miteinander, sondern dann führt dieses Kollegiale auf und es spaltet sich auf. Und das war der Moment, wo es für mich dann auch leider sozusagen nicht mehr weiterging, weil das seinen Charme verloren hatte. Ich wollte nicht Berater einer Fraktion oder einer Partei sein. Das war für mich nicht so interessant wie diese schöne Zeit, die 7, 8 Jahre vorher, die ich erlebt hatte, wo man wirklich unabhängiger, neutraler Sachverstand war. Das war das, was mich interessierte.
Ich habe noch tausende Fragen im Kopf. Aber ich habe jetzt in der Tat, wir müssen bei unserem Thema wenigstens ein bisschen bleiben. Wie bist du denn von dort aus dann so in das Thema Datenschutz gekommen als noch Mitarbeiter des Landtags? Irgendwann musst du ja mal sagen, Datenschutz, wow, das finde ich spannend.
Ja, war aber nicht so. sondern ich bin erstmal aus dem Landtag raus und in gewisser Weise auch, um auszuweichen, weil ich gehofft habe, na, vielleicht kommen die guten Zeiten wieder, und habe mich 3 Jahre lang in Karlsruhe parken lassen beim Bundesverfassungsgericht. Mhm. Kann man machen als Jurist, dass man dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter anheuert bei einem Richter und dort Voten schreibt, also Verfassungsbeschwerden vor die Nase bekommt und dem Gericht rät, wie man damit umgeht. Das meiste sind Nichtannahmen. 99% der Verfassungsbeschwerden fallen hinten runter, weil nichts dran ist. 1% ist interessant und das wird dann von den Richtern und im Senat besprochen und bearbeitet. Das votiert man als Mitarbeiter, macht man 100, 120, 150, auch mal 300 Seiten Gutachten zu einem Verfahren, zu einer Verfassungsbeschwerde, dann entscheidet der Senat und dann hat man tatsächlich auch ein bisschen dran mitgewirkt, dass Recht geschrieben wird, nämlich dann landen die Entscheidungen in den grauen Bänden des Bundesverfassungsgerichts, werden also veröffentlicht und dann auch von der Wissenschaft zur Kenntnis genommen. Das war eine super spannende Zeit, sehr, sehr schön. Ich war im ersten Senat, wir kümmerten uns in erster Linie um die Berufsfreiheit. Wir hatten super spannende Fälle. Ich durfte zum Beispiel, vielleicht wisst ihr das noch, etwas votieren, was, glaube ich, unsere Lebenswirklichkeit sehr geprägt hat, nämlich die Nichtraucherschutzgesetze. Das war sehr gut. Die Zeit, das durfte ich votieren. Also die Frage, darf der Staat das Rauchen in Kneipen zum Beispiel verbieten? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Das war so 2006, 2007, 2008. Wir hatten so eine Diskussionslage, dass die Raucher alle gesagt haben, wie unfassbar rücksichtsvoll sie sind, dass sie nämlich nie rauchen, wenn andere da sind. Klammer auf, es sei denn, das Essen ist rum. Jedenfalls diesen Tisch, Nachbartisch war da nicht mehr so wichtig. Und damals kam eine ganz große auch Gesundheitswelle, wo das Passivrauchen als Krebsrisiko erkannt wurde. Und dann ging es um die Frage, darf der Staat das verbieten? Dazu durfte ich ein Votum abgeben und das ging dann auch sehr schön durch den Senat durch. Seitdem sind wir rauchfrei in den Kneipen und wer immer sich noch daran erinnert, dass man damals die Klamotten wechseln musste, nachdem man in der Kneipe war,
ich muss grad sagen,
der freut sich darüber, dass Karlsruhe damals so schön entschieden hat.
Vielen Dank dafür, ja.
Vielen Dank dafür. Ich meine, also es ist ja auch heutzutage, kann man sich das ja gar nicht mehr vor. Also damals war es ja quasi der Untergang des Abendlandes, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Wie in den 80er Jahren ist ja, also ich meine, das habe ich nur am Rande mitbekommen, logischerweise, weil ich noch viel zu klein war, die Gurtpflicht in den Automobilen war ja auch ein freiheitseinschneidender Sache. Und dann später wieder diese Diskussion. Und heutzutage, also wenn ich schon mal im Ausland war, wo irgendwo in einer Kneipe geraucht werden durfte oder in einem Privatclub, ey, das ist unerträglich heutzutage.
Ja.
So. Und die Welt dreht sich weiter. Aber wie bist du jetzt vom Raucher, also nicht falsch verstehen, aber von diesem Thema des Rauchens zum Datenschutz gekommen?
Ich hatte damals tatsächlich auch Gelegenheit, an einer Entscheidung jedenfalls dabei zu sein im ersten Senat. Da ging es um die Neuerfindung eines Grundrechts. Und zwar ist damals 2009 das IT-Grundrecht erfunden worden. Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme.
Ja.
Kann keiner aussprechen, versteht auch, die meisten verstehen, glaube ich, gar nicht, worum es geht. Der Gesetzgeber hat bis heute nicht richtig darauf reagiert, dass es dieses neue Grundrecht gibt. Das wurde damals im ersten Senat ausgekungelt und das war eine Weiterentwicklung sozusagen des informationellen Selbstbestimmungsrechts, das 1983 in der Volkszählungsentscheidung entwickelt wurde. Und da war tatsächlich eine engere Beziehung da. Das war Datenschutzrecht, das war dabei. Insofern war es stärker in meinem Fokus. Und als ich dann 2009 entscheiden musste, man muss ja leider von Karlsruhe wieder weggehen. Man darf da nicht so lange bleiben, sonst hebt man auch ab und wird verrückt und glaubt, man könnte irgendwie wirklich als Mitarbeiter was reißen. Muss man besser wieder nach Hause geschickt werden, bevor es zu wild wird. Ich musste also zurück in den Landesdienst von Rheinland-Pfalz. Ins Parlament wollte ich nicht zurück. Da waren die Situationen, die war einfach nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da passierte was Interessantes, nämlich es gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die Datenschutzstruktur in Deutschland grundsätzlich auf den Kopf stellte. Ging eigentlich um eine Entscheidung betreffend Österreich, hat aber alle EU-Mitgliedstaaten betroffen. Und zwar sagte der Europäische Gerichtshof, die Datenschutzaufsicht muss unabhängig sein. Und es geht nicht, dass die Datenschutzaufsicht bei der Landesregierung angesiedelt ist. Es muss eine eigene Institution sein. Und das war der Moment, wo die Landesdatenschutzbeauftragten, die es schon vorher gab, seit den 70er Jahren gab, auch in Rheinland-Pfalz schon, eine Zusatzaufgabe bekam, nämlich die Aufsicht über den privaten Sektor, also über die Privatwirtschaft. Die war vorher meistens bei den Wirtschaftsministerien angehängt, war deswegen auch nicht unabhängig, nämlich da konnte ja der Minister den Ministerinnen weisen und sagen, macht das folgendermaßen. Das war unzulässig, sagte der EuGH. Und deswegen wurden die Landesdatenschutzbeauftragten ausgeweitet. Und das war genau die Lücke, da hatte ich zeitlich ein bisschen Glück, dass mich der damalige Landesdatenschutzbeauftragte fragte, sag mal, der kannte mich noch aus dem wissenschaftlichen Dienst. Der sagte, wäre das nicht was für dich, du baust mir hier die Aufsicht über die Privatwirtschaft in Rheinland-Pfalz auf, im Datenschutzbereich. Und da habe ich natürlich aus Karlsruhe gesagt, super, mache ich, ich komme. Und das war dann die Aufgabe für die nächsten 6 Jahre etwa. Diesen Sektor, diese Sparte aufzubauen, also in Rheinland-Pfalz dafür zu sorgen, dass die BASF zum Beispiel, der große Chemiebetrieb oder die Automobilindustrie oder die großen Zulieferer, dass die datenschutzrechtlich ordentlich aufgestellt und überwacht waren. Das war damals meine Aufgabe und so kam ich zum Datenschutz, so nahm das Unheil seinen Lauf.
Aber jetzt ist es ja schon ein paar Tage her, also ganz ehrlich, war das damals eine, dass du wirklich so richtig, richtig Bock auf den Datenschutz hattest? Oder war das halt einfach eine Stelle, die sich gerade gut angeboten hat, die auch vielleicht nicht gar nicht so weit weg vom Wohnort war oder sowas? Also, wie war das dann?
Also, man muss es ganz deutlich und auch ehrlich sagen. Der Datenschutzbereich war in den 70er Jahren, seit den 70er Jahren immer ein besonderer Bereich gewesen. Die Hessen hatten das erste Datenschutzgesetz der Welt entwickelt, hatten auch die Idee mit einer eigenen Datenschutzbehörde. Rheinland-Pfalz war das zweite Land in Deutschland, das dritte weltweit. Zwischendurch hatten die Schweden noch ein Datenschutzgesetz fabriziert. Es war aber leider eine Institution, wo man aus Sicht der Landesregierung und der Landesverwaltung nicht so gerne hinging. Ja? Das heißt, de facto war es so, dass bis weit in die 90er Jahre hinein im Datenschutzbereich eigentlich nur Mitarbeiter arbeiteten, die entweder ganz spezielles Interesse an dem Thema hatten, also so richtig so ein bisschen nerdig auch dran waren, entweder technisch oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein juristisches Erweckungserlebnis hatten und sich deswegen um das Thema kümmerten. Aber ein normaler Beamter ging dort nicht hin, sondern letztlich wurden auch relativ viele Mitarbeiter dorthin geschickt, auch gegen ihren Willen dorthin geschickt. Abgeordnete zum Landesbeauftragten, viele auch kamen aus den Innenministerien, wurden dorthin geschickt, im Wege der Abordnung mal 2-3 Jahre beim Landesbeauftragten zu arbeiten, aber immer mit der Maßgabe, sei mal nicht zu erfolgreich. Wenn du da zu stark eingreifst oder insbesondere der öffentlichen Verwaltung zu eng auf die Pelle rückst, das wird deiner Karriere nicht helfen. Nämlich du musst ja zu uns zurück und dann werden wir dir sagen, wie gut du warst. Ja? Also es war ein Außenseiterposten. Und das war es auch noch, als ich dorthin kam. Also die, wenn man das aus der Sicht der 10er oder auch insbesondere seit 2018er Jahre sich anschaut, wo der Datenschutz nun wirklich in aller Munde war und eine gewisse Aufmerksamkeit genoss, inzwischen sind wir ja wieder auf dem absteigenden Ast, dann war das damals eine Außenseiterkiste. Ja, und auch schwierig, der Datenschutz hatte auch keinen so guten Ruf, er galt auch damals schon, jedenfalls bei den Kollegen der öffentlichen Verwaltung im Land, immer als schwierig, als hemmend, als so ein bisschen verbohrt. Das war schwierig und das war auch meine Aufgabe damals, als der private Sektor aufgebaut wurde, von Anfang an klarzumachen, wir sind nicht diejenigen, die jetzt der Industrie in die Waden beißen, sondern wir sorgen möglichst gemeinsam, möglichst kooperativ, aber eben auch mit den Mitteln der Aufsicht, wenn es sein muss, dafür, dass der Datenschutz angemessen ordentlich umgesetzt wird.
Aber man muss denn, das ist ja zeitlich, um das zeitlich einzuordnen, zu einem Zeitpunkt, wo noch das BDSG alt gegolten hat. Und so zumindest meine Wahrnehmung, ich habe ja ein bisschen später erst mit dem Thema Datenschutz angefangen, aber ich kenne natürlich die entsprechenden Geschichten aus diesen Zeiten, wo man als Unternehmen, es sei denn, es sind so Spezialbereiche gewesen von Unternehmen, aber in ganz, ganz vielen Unternehmen man im Zweifelsfall gesagt hat, wir halten uns nicht an den Datenschutz. Sollten wir ein Bußgeld bekommen, dann lachen wir mal ehrlich gesagt kurz über dieses Bußgeld und dann geht die wilde Fahrt hier wieder weiter. Und jetzt bist du in der Behörde und sollst diesen Bereich aufbauen, der ja ein zahnloser Tiger ist.
Ja, war es damals, muss man so deutlich sagen. Er war nicht ganz zahnlos. Es stimmt, was du sagst, nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz waren die Sanktionsmöglichkeiten absolut überschaubar. Letztlich hatten wir nur die Chance, ab und zu mal ein Bußgeld zu verabreichen. Aber der Maximalbetrag waren damals 300.000 Euro. Ja. Das heißt, ein Bußgeld mittlerer Art und Güte betrug damals, wenn man richtig fiese Sachen gemacht hat, ja, 10, 20, 30.000 Euro. Und darüber hat die Industrie gelacht. Auch bei der Frage, was lohnt sich denn für mich ökonomisch? Stelle ich jetzt hier guten Mann, eine gute Frau für den Datenschutz ab oder spare ich mir das, spare ich jedes Jahr 60.000 Euro, lasse die guten Leute in den wirtschaftlich interessanten Sachen arbeiten und beim Datenschutz setze ich auf Lücke und wenn mich mal jemand erwischt, dann zahle ich halt die 12.500 Euro. Ja, das tut mir gar nicht weh und dann habe ich wieder 5 Jahre Ruhe. Diese ökonomische Sicht herrschte vor und es hat sich aber was geändert tatsächlich. Spätestens seit 2010, 2012, ganz intensiv nach der Zeit von der Enthüllung von Edward Snowden, 12, 13, 14, ist die Aufmerksamkeit für den Datenschutz immer größer geworden. In Deutschland war immer eine besondere Sensibilität da. Und auf einmal stellte sich für die Industrie ein anderes Problem. Nicht so sehr das Finanzielle, ob man mal ein Bußgeld zahlen kann oder nicht, sondern die Frage der Reputation. Stehe ich denn da, wenn ich öffentlich, zum Beispiel von einer Landesaufsichtsbehörde, an den Pranger gestellt werde, dass ich datenschutzrechtlich richtig fiese Sachen gemacht habe? Ich erinnere daran, wir hatten damals 2009 das Verfahren gegen die Deutsche Bahn. Ein Bußgeld, 1 Million Euro, das hat denen damals nicht wehgetan. Aber sie kamen richtig unter Druck. Das war damals Beschäftigtendatenschutz, um den es ging. Und das will kein Unternehmen erleben, ja, dass es da sozusagen öffentlich Kiel geholt wird. Und auf einmal haben die Unternehmen stärker investiert, haben bessere Leute in den internen betrieblichen Datenschutz gesteckt, haben sich eher externen Sachverstand geholt über externe Datenschutzbeauftragte und das Niveau wurde besser. Nicht zu vergleichen mit heute, also weit davon entfernt von dem, was wir heute haben, aber schon damals hat man gesehen, die Großindustrie insbesondere hat das als echtes Compliance-Problem wahrgenommen. Wir wollen nicht gegen Gesetze verstoßen, weil das einfach negativ für unser Image ist. Und auf einmal wurde das Niveau besser. Und da konnten wir, das war glücklich für mich damals im Aufbau dieser Abteilung, konnten wir viele Gesprächspartner finden, die eben mit uns an einem Strang zogen und sich überlegten, wie machen wir es denn jetzt ordentlich? Und was kriegen wir denn gemeinsam hin? Und das ging sehr, sehr gut. Bis 2016 war ich in Rheinland-Pfalz tätig in dem Bereich.
Und dann hat irgendwann das Telefon geklingelt und hat dann gesagt, so, ich hier aus Baden-Württemberg, wir sind auf der Suche.
Genauso.
Oder wie? Ja. Wie war das?
Genau.
Wer ruft denn da eigentlich an, wenn man Landesdatenschutzbeauftragter werden soll? Das Vorzimmer vom Ministerpräsidenten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist schon fast ein Geheimnis, aber jetzt erzähle ich es mal. Das läuft tatsächlich so, dass es jedenfalls in den meisten deutschen Ländern ein Vorschlagsrecht der Landesregierung gibt, wen das Parlament zum Landesbeauftragten wählt.
Ja,
das ist die Theorie. Nicht ganz klar, ob das in Ordnung ist. Könnte sein, dass das europarechtswidrig ist, weil sich die Landesregierung dann letztlich ihren Kontrolleur selbst mit aussucht, was nicht sein sollte. Aber bei mir war es genauso. Der Chef der Staatskanzlei aus Baden-Württemberg rief an und sagte, wir haben viel Gutes über Sie gehört. Das hing damit zusammen, dass ein sehr bekannter deutscher Datenschützer aus dem hohen Norden sehr gut mit mir zusammengearbeitet hatte über die 5, 6, 7 Jahre in Rheinland-Pfalz und gesehen hatte, wie ich das mache, auch im privaten Sektor. Das fand er gut und interessant und hatte mich dann, der war Grüner, hatte mich dann den Grünen in Baden-Württemberg empfohlen. Dann rief der Staatsminister an und sagte, können Sie sich das vorstellen? Und dann fährt man dort vorbei und hat ein Vorstellungsgespräch.
Da gab es ja den schönen Slogan, wir können alles außer Hochdeutsch. Und dann hast du gesagt, okay, wollen wir mal gucken, ob die auch Datenschutz können. Und du bist hingefahren. Weil dich die Stelle gereizt hat?
Na klar.
Wirklich Leitung?
Baden-Württemberg
war eine spannende Zeit, muss man
ja sagen. Ja, definitiv.
2016, ne? Ja, du wusstest ja schon, was kommt.
Ich wusste, was kommt. 2016 war die Datenschutzgrundverordnung schon verabschiedet. Sie gab es schon, sie war nur noch nicht in Wirksamkeit. 2018 war das dann soweit, Mai 2018. Das heißt, ich wusste, jetzt geht die Post ab. Ich wusste, Baden-Württemberg ist ein wirtschaftlich extrem starkes Land, wahrscheinlich das stärkste, zumindest das zweitstärkste in Deutschland. Und ich wusste auch, dass der Datenschutz bis dahin in Baden-Württemberg keine überragend sichtbare Rolle gespielt hat. Ja, obwohl es so ein starkes Land war und obwohl die Verwaltung zum Beispiel in Baden-Württemberg viel stärker, viel besser ausgestattet, viel selbstbewusster ist als die Verwaltung in Rheinland-Pfalz, hat man vom Datenschutz nicht so arg viel gehört. Und da wusste ich, da ist Potenzial. Wenn wir das gut hinkriegen, wenn wir da sozusagen einen Startschuss geben und mal die Kräfte freisetzen, dann kann sich zusammen mit dem Urknall Datenschutzgrundverordnung da was richtig Gutes entwickeln. Also ich war schon sehr begeistert und habe es auch nicht bereut.
Okay, aber wenn ich mir mal überlege, du warst jetzt in Rheinland-Pfalz, hast das aufgebaut, hattest wahrscheinlich das ein oder andere wirklich dicke Brett zu bohren, weil du sagst, ne, Stellenwert, Datenschutz war nicht so und ich glaube auch die Behörden waren damals personell und finanziell nicht so ganz so gut ausgestattet, wie es jetzt der Fall ist. Man hat ja ein bisschen zugelegt in Zeiten von Corona, nicht Corona sage ich schon, sondern von DSGVO. Ja. Und das heißt, du kommst jetzt, du weißt ganz genau, die DSGVO rollt auf uns alle zu. Und wirst ja wahrscheinlich auch gewusst haben, das wird nochmal ein sehr schweres Brett zu bohren sein wahrscheinlich. Das wird nämlich nicht allen gefallen, was da auf uns zukommt. Aber die Herausforderung hat dich gereizt, höre ich raus.
Ne? Absolut. Es war eine sehr schöne Zeit in Rheinland-Pfalz, aber man muss auch deutlich sagen, Rheinland-Pfalz ist sozusagen zwischen Geber- und Nehmerländern immer so ziemlich genau in der Mitte. Keine große Industrie, nicht so viel Selbstbewusstsein leider auch. Wir haben zwar ständig irgendwelche deutschen Kanzler gestellt aus Rheinland-Pfalz, erinnere nur an Helmut Kohl, aber so ein richtiges Mitreden war aus Rheinland-Pfalz nicht hinzubekommen. Hat man auch gemerkt im Konzert zum Beispiel der Datenschutzkonferenz. Ja, Rheinland-Pfalz war ähnlich wie damals auch Baden-Württemberg, ja, bei den stummen oder stillen Ländern. Wir haben das in gewisser Weise geändert, insofern hast du recht, ja, man konnte schon einiges tun. Wir haben in ein dickes Brett haben wir in Rheinland-Pfalz tatsächlich gebohrt. Das war ein Bußgeldverfahren, das wir damals gegen einen privaten Krankenversicherer aus Koblenz durchgeführt haben. Ist bekannt, die DBK war das, gegen die wir das damals unter BDSG-Zeiten höchste Bußgeld verhängt haben, 1,9 Millionen. Haben wir damals wegen kreativer Marketinggestaltung, nenne ich es mal, verhängt. Auch eine sehr spannende Zeit. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die in Baden-Württemberg geguckt hatten. Oder ist jemand, der offensichtlich auch große Verfahren zum Ende bringen kann. Das haben wir geschafft. Das war damals unterm Strich war es ein Deal, den wir gemacht haben mit der DBK, haben wir aber über die Bühne gebracht. Man muss aber dann auch sagen, damit war letztlich die Spielwiese Rheinland-Pfalz auch ausgelotet. Also viel mehr war da nicht drin. Deswegen Baden-Württemberg war schon attraktiv, weil es so viele starke Möglichkeiten hat.
Okay, jetzt bist du Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg und jetzt ist das schon ein paar Tage her. Im positiven Sinne, also wirklich nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne bist du aber damals schon einer der wenigen Landesdatenschutzbeauftragten gewesen, der auch so eine gewisse Medienpräsenz hatte. Ja. Hat sich das einfach durch Zufall ergeben oder war dir das eigentlich von Anfang an bewusst, dass das ein Spielfeld ist, auf das du drauf musst?
Ja, absolut. Das hatte ich gelernt. Das hatte ich gelernt im Laufe meines eigenen Weges. Ich hatte es schon gelernt bei meinem Doktorvater, Hans-Herbert von Arnim, der über die Öffentlichkeit Politik unter Druck gesetzt hat. Ja. Mhm. Ich hatte es gelernt im Landtag, wie wichtig Öffentlichkeit und Arbeit mit der Presse ist. Du kannst super Politik machen, wenn du keinen darüber informierst, wenn du nicht Presse dafür gewinnst, Journalisten dafür interessieren kannst, ist es nichts wert gewesen. Und ich hatte es gesehen bei meiner Tätigkeit in Rheinland-Pfalz beim Landesbeauftragten. Mein damaliger Chef, der Landesbeauftragte, hieß Edgar Wagner, kam auch aus dem Landtag und wusste, wie man Öffentlichkeitsarbeit macht. Und das hat mich immer überzeugt und fasziniert. Und ich wusste genau, das ist das Feld, mit dem man den Datenschutz auch politisch zum stärkeren Gewicht führen kann, indem man öffentlich drüber redet, indem man öffentlich sich auseinandersetzt, nicht nur einen Brief schreibt und dann wartet, dass irgendjemand sich meldet oder nicht meldet, sondern laut drüber redet, was man tut. Ja, wenn man sich mit dem Innenminister drüber auseinandersetzt, ob er da jetzt im Polizeibereich das gut oder schlecht gemacht hat, dann ist es viel effektvoller und auch politisch viel durchsetzungsstärker, wenn ich darüber öffentlich diskutiere. Und das war was Neues. Das war auch für die Politik in Baden-Württemberg nicht immer einfach. Die hatten es nicht immer einfach mit mir, weil die das nicht gewohnt waren, dass da ein Beamter kommt. Klar, der war vom Parlament gewählt, aber letztlich hatte ich ja kein politisches Mandat in dem Sinne, sondern ich stand einer Behörde vor. Ja. Das Erste und Letzte, was ich dort gemacht habe, war immer Öffentlichkeit zu suchen. Deswegen, es wurde zum Teil auch weniger höflich ausgedrückt, als ihr es jetzt gesagt habt. Es wurde gesagt, ich sei der lauteste Datenschützer Deutschlands. Oder es gefiel nicht allen, diese offene, auf der einen Seite transparente, aber eben auch druckvolle Art, über Datenschutz zu reden und immer klarzumachen, das ist unsere Position und da wollen wir hin und auch in gewisser Weise den Streit zu suchen. Aber das gehörte dazu. Das war aus meiner Sicht wichtig und dadurch haben wir auch unser Standing erarbeitet.
Du kanntest ja auch die politischen Spielchen schon letztendlich, ne? Du wusstest ja auch, was dahinter steht und wo man mal den Hebel ansetzen kann, denke ich mal.
Ja, und man muss dann eben auch wissen, wann das Spiel gut ist. Also man darf nicht nur auf die Pauke hauen, sondern man muss auch immer zumindest im Hinterkopf wissen, wie man das Ganze löst. Also wie man einen guten Kompromiss zustande bekommt. Und das muss man dann auch frühzeitig signalisieren, um den anderen nicht an die Wand zu fahren, den Innenminister oder irgendeinen Landrat, sondern man muss dann auch immer sagen, und wir machen das so und so und das ist fair und das kriegen wir hin. Und da muss man verlässlich sein und dann nehmen die einen auch ernst. Gerade die politische Riege weiß das, dass sie dann dem Konflikt nicht ausweichen kann. Ich hätte ja auch schwierige Genossen wie den Oberbürgermeister von Tübingen zum Beispiel, einen früheren FDP, Entschuldigung, Grünen, einen Grünen-Mitglied, die einfach Boris Palmer, die auch sehr stark waren in der Öffentlichkeitsarbeit und die auch erstmal dagegen geschossen haben, aus allen Rohren, wenn wir kamen. Aber am Ende haben wir immer eine Lösung gefunden. Und das muss man auch parat haben. Dann muss man auch schauen, dass am Ende niemand zu stark verletzt aus solchen Auseinandersetzungen hervorgeht.
Ja, also es ist wie gesagt alles Vergangenheit und so weiter. Wir gehen auch gleich mal noch ins Hier und Jetzt. Aber was ich damals eben immer schon fand, dass die Webseite der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde eben deutlich hilfreicher war als manch eine im Jahre 2025 von anderen Landesbehörden. Ja, also bei euch konnte man immer quasi, man hat also nicht nur erfahren, was man nicht darf, sondern man hat auch Anleitungen bekommen, wie man das, was man darf. Im Bereich der DSGVO ist natürlich das Thema Dokumentation essentiell. Wie kann ich es denn dokumentieren? Wie mache ich das denn? Ja, und das fand ich immer sehr, sehr hilfreich. Von daher.
Das war auch ein Lernprozess in der Behörde, dass man allen Kolleginnen und Kollegen klar macht, wir müssen nützlich sein. Ja, es hilft nicht, wenn wir, was weiß ich, robust auftreten und rumkrakehlen, sondern wir müssen am Ende was liefern, was den Leuten hilft. Wir brauchen für die ganzen Bereiche, wo wir mit Sanktionen gar nicht vorankommen, zum Beispiel im Vereinsbereich, ja, Vereinsverbände, nicht gewerblich tätige, kleine Handwerksunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, da hilft es überhaupt nichts, auf die Pauke zu hauen, sondern da muss man liefern, da muss man was anbieten, da muss man sagen, ja, das ist zum Teil schwierig in der Datenschutzgrundverordnung, da haben wir Dokumentationspflichten, da haben wir die Accountability vom Artikel 5 Absatz 2, wir sagen euch, wie das geht, wir bauen euch entweder ein Formular oder einen Mustertext und das kriegt ihr hin, das kriegt ihr auch als Verein, der sich nicht mit Jura, nicht mit Datenschutz beschäftigt, ihr kriegt das hin. Ihr setzt in einem Abend hin, anderthalb Stunden, ihr nehmt den Präsidenten und den Klügsten im Verein, setzt euch zusammen an dieses Papier, geht das durch und ich verspreche euch, am Ende dieser 90 Minuten habt ihr was, was ihr auf die Homepage stellen könnt und womit ihr besser seid als 70% der anderen Vereine, was bedeutet, eure Mitglieder sind zufrieden und die Abmahnanwälte, die euch finden, lassen euch sofort wieder los, weil sie sagen, boah, das ist aber gar nicht so schlecht, was die da machen, da suchen wir uns lieber einen Dümmeren.
Ja.
Und so muss man da rangehen. Man muss was anbieten und eben klar machen, dass man nicht die über den Dingen schwebende Aufsicht ist, sondern dass man auch was beiträgt.
Ja, wir hatten ja schon den Friederik Richter auch im Interview von der Stiftung Datenschutz. Und das, was die in großen Teilen machen, sind Dinge, die ich mir persönlich von der einen oder anderen Aufsichtsbehörde wünschen würde. Also mal informative Webinare, die die anbieten, Datenschutz am Mittag oder den informativen Newsletter, den die rausbringen etc. Soll gar keine Werbeveranstaltung werden, auch keine Lobhudelei. Aber grundsätzlich ist das was, wo ich sage, ich kann schon verstehen, bei den Aufsichtsbehörden, da ist Manpower wahrscheinlich wenig da, da ist wahrscheinlich noch zu wenig Kohle auch da. Ja. Aber sowas hätte ich mir gerne von den Aufsichtsbehörden auch schon früher gewünscht, auch schon vor der DSGVO. Und da war dann Baden-Württemberg für mich immer dann auch wirklich so ein leuchtendes Beispiel, wo ich sage, guck doch mal dahin. Die sagen auch mal, hier kriegst du mal ein Muster und hier kannst du das. Das ist nämlich gar nicht so normal bei den anderen Aufsichtsbehörden, jedenfalls
zum
Großteil leider nicht.
War ein Lernprozess, aber das geht eben auch nur, wenn du ordentlich ausgestattet bist.
Also ja, genau.
Als wir kamen, hatten wir 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Behörde. War nicht wenig. Aber war für so ein großes Land und für so eine große Aufgabe viel zu wenig. Also ich ging 2022 waren wir 85, also haben richtig auch Personal bekommen. Und zwar in Baden-Württemberg kriegst du es nicht dafür, dass du sagst, ich baue eine super große Bußgeldstelle und hole Geld rein. Das wollen die gar nicht. Baden-Württemberg möchte nicht, dass den Unternehmen wehgetan wird, sondern die möchten, dass unterstützt wird, dass beraten wird. Wir hatten ein eigenes Bildungszentrum aufgebaut, speziell mit Beratungsangeboten. Auch für die Kleinen und Mittleren, dann kriegst du die Manpower und dann kannst du sowas auch machen. Ja, dann kannst du Öffentlichkeitsarbeit machen, dann kannst du eigene Kanäle anlegen, dann kannst du Fortbildung anbieten, aber du brauchst eben die Unterstützung. Und die war damals, jedenfalls bis 2022 war die da, heute ist sie schon nur noch bedingt nur noch da.
Ja, ist halt kein Aufsichtsbehörden-Bashing. Ich weiß halt, dass da oft eben die entsprechenden Mittel fehlen. Das ist gar nicht der böse Wille, sondern da fehlen dann entsprechend die Mittel. Aber das sind so Sachen, die würde man sich dann aus Rechtsanwendersicht, also aus Unternehmenssicht dann häufiger mal wünschen. Aber bevor wir zu sehr in die Lobhudelei, aber auch abdriften, du bist ja dann irgendwann, war die Amtszeit zu Ende, Ende 2022, hatte schon gesagt. Und dann hast du gesagt, ich nehme kein anderes Amt mehr an, ich gehe aus dem Staatsdienst weg und mache jetzt was ganz anderes. Nämlich was?
Ja, ich habe ein eigenes Institut gegründet, das sich weiter mit Datenschutz beschäftigt, auch mit dem Thema der Informationsfreiheit beschäftigt, aber jetzt eben aus wissenschaftlicher Perspektive mit einem Beratungsansatz. Den habe ich sozusagen beibehalten. Wir haben in Baden-Württemberg ja auch in erster Linie beraten. Wir hatten übrigens, wenn ich die kleine lustige Geschichte noch erzählen darf, wir hatten damals den Slogan beim Datenschutz, Daten nützen, Daten schützen. Also die Nutzung von Daten, in Baden-Württemberg auf Schwäbisch halt nützen, vor den Datenschutz gestellt. Etwas, was jetzt gerade im Koalitionsvertrag auch drin steht. Ja, die Bundesbeauftragte wird ja umbenannt. Die ist jetzt zukünftig Beauftragte für Datennutzung, Datenschutz und Informationsfreiheit. Das hatten wir damals schon sozusagen freiwillig auf den Weg gebracht. Und das hat auch schon sozusagen seine Ergebnisse gezeitigt. Warum bin ich ausgestiegen? Warum war vielleicht ein bisschen früh? Ich wäre gerne noch länger da geblieben. Eine Amtszeit ist jetzt nicht so lang. Ich hätte auch noch weitere 6 Jahre dort gerne gearbeitet. Allerdings haben die Rahmenbedingungen nicht mehr gestimmt. Als ich 2016 nach Baden-Württemberg kam, hatten wir eine gemeinsame Vorstellung, wie der Datenschutz entwickelt wird. Gemeinsam heißt in dem Fall gemeinsam mit der Landesregierung, gemeinsam mit dem Parlament. Da müssen jetzt alle, die von der kompletten Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht träumen, ein bisschen weghören. Solche Dinge kriegt man nur gemeinsam hin. Ja, also wenn man von vornherein in Opposition zum Beispiel zur Landesregierung dort reinmarschiert, kann man nicht erwarten, dass man übermäßig gesegnet wird, zum Beispiel mit Stellen. Die kommen am Ende doch vom Finanzminister. Deswegen, man muss sich einigen. Man muss eine gemeinsame Vorstellung haben. Und das ist uns halt nicht mehr gelungen. 2021, als absehbar war, dass die erste Amtszeit mit schönem Erfolg zu Ende geht, wollte ich anknüpfen, hatte Vorstellungen, wie man das Ganze weiterentwickeln kann, habe aber nicht die Resonanz gehabt, die ich mir gewünscht hätte. Die Grünen haben das Thema nach wie vor unterstützt, aber es gibt ja eine grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg und da war bei allem Respekt vor unserer Leistung letztlich nicht der Wille da, das Thema Datenschutz überhaupt noch wesentlich zu fördern. Und dann war ich in der Situation, einfach entscheiden zu müssen, gehst du das Risiko ein, jetzt 6 Jahre lang in eine Situation reinzukommen, wo sich eigentlich nicht mehr viel nach vorne entwickelt, sondern wo du eher versuchst, den Status quo zu verteidigen, oder machst du persönlich einfach einen ganz eigenen neuen Schritt? Und da kenne ich mich, im Verteidigen bin ich nicht so gut. Ich mag eher dynamische Situationen und da war der Schritt in die private Tätigkeit einfach auch spannender, interessanter. Und das mache ich jetzt seit 2022 mit einem eigenen außeruniversitären Institut. Wir machen in erster Linie Beratungen, schreiben sehr viele Gutachten. Großteil unserer Kunden kommen aus dem Ausland, also sehr viele Amerikaner, die bei uns beraten lassen, wie ihre Geschäftsmodelle mit der Datenschutzgrundverordnung übereinstimmen. Da spielen Datentransfers natürlich eine große Rolle. Aber auch viele Nachfragen in Deutschland, erfreulicherweise auch noch von ehemaligen Kollegen, die uns mal dazu bitten als Institut, wenn es vor Gericht in die zweite Instanz geht und um Bußgeldverfahren gekämpft wird. Auch da sind wir dabei. Wir beraten im politischen Raum relativ viel. Und eine sehr spannende, interessante Tätigkeit. Wir haben ganz klein angefangen mit 6 Leutchen, inzwischen haben wir 12, die im Wesentlichen juristisch orientiert sich mit Fragen des Datenschutzrechts auseinandersetzen, auch jetzt im Reformprozess der Datenschutzgrundverordnung sind wir mit drin. Sehr bunt, sehr munter, nicht alles sozusagen auf die Wirtschaft ausgerichtet, auch vieles noch nach wie vor mit Vortragstätigkeit verbunden, mit der Informationsfreiheit verbunden. Wir haben also auch NGOs, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Frag den Staat ist so eine Gruppierung oder die verschiedenen Stiftungen, die sich um Freiheitsrechte bemühen. Mit denen arbeiten wir gut zusammen und das ergibt ein buntes Programm.
Ja, und das Institut heißt ja oder hat ja im Namen Digitalisierung. Das heißt, nicht nur Datenschutz, sondern auch sowas wie Data Act, Data Governance Act kommt wahrscheinlich auch, kommt ja auch nicht umhin, das zu beachten. Ne?
KI. Man muss ja inzwischen KI. Die ganzen europäischen Rechtsakte zusammendenken, was ein Riesenproblem ist. Zum einen auch für den Datenschutz. Die Datenschutzgrundverordnung kommt unter Druck, wenn wir gleichzeitig eine KI-Verordnung haben und DMA und DSA und weiß der Deibel was.
Da steht doch immer, die DSGVO bleibt unberührt.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, ja.
Dann weiß eben kein Mensch, was das bedeutet. Das ist für uns als Berater Manna vom Himmel, ja, wenn der Gesetzgeber sich weigert, offensichtliche Konflikte zu lösen und zu sagen, was geht denn jetzt vor und wie lösen wir das im Einzelfall? Nö, der Gesetzgeber, genau wie du sagst, sagt, bleibt unberührt und macht was draus. Ja, überlegt euch, was das heißt. Wir können eben, glaube ich, auf einem relativ guten Niveau erklären, was es heißt könnte oder wie man sich aufstellen sollte in dem Bereich. Uns hilft das, es ist aber keine gute Gesetzgebung. Ja, gute Gesetzgebung sähe so aus, dass jeder Verantwortliche selbst erkennen kann, okay, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen und wie kriege ich das in den Griff? Das ist aber bei der Flut der Gesetze, die von europäischer Ebene kommen, gar nicht mehr so einfach hinzubekommen. Und wir erleben leider eine ganz negative Entwicklung, dass sich gerade der Mittelstand aus dem Thema Datenschutz zum Teil deswegen verabschiedet, weil er sagt, also hört mal, Freunde, wir haben jetzt so viele Anforderungen, die an uns kommen. Und da haben wir jetzt nur die materiellrechtlichen genannt. Es gibt ja noch technische Anforderungen und Datensicherheitsanforderungen. Das ist uns so viel, wir machen jetzt gar nichts mehr. Freunde, wir steigen aus, es ist uns egal, es ist nicht mehr zu schaffen. Und dabei werfen sie gleichzeitig noch die Datenschutzgrundverordnung über Bord. Und das ist natürlich keine gute Lösung, aber ein gewisses Verständnis habe ich schon dafür.
Gut, jetzt, wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten, aber du hast mir jetzt quasi wirklich den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, um quasi die nächste, eine meiner Standardfragen zu stellen. Du bist mal ein Tag König, Kaiser von Europa und darfst im Datenschutzbereich alle Gesetze anfassen, die du innerhalb eines Tages angefasst kriegen würdest. Wo würdest du denn mal im Bereich des Datenschutzes oder von mir aus auch im groben Bereich des IT-Rechts mal ansetzen und sagen, Leute, da müssen wir dringend dran, das muss dringend geändert werden. Was ist auf Punkt 1?
Ja, wird euch vielleicht überraschen, wenn ich das sage, aber ich würde tatsächlich die Datenschutzaufsicht anfassen. Ich glaube,
ich auch. Was anders
siehst du, ich glaube, dass das auch, wenn das schwierig ist für mich, auch meinen ehemaligen Kollegen gegenüber sozusagen, aber es ist aus Sicht der Industrie, aus Sicht der Verantwortlichen, wirklich an der Grenze des Zumutbaren mit so einer vielfältigen, inhomogenen Aufsichtsstruktur umzugehen. Wir haben in Deutschland nochmal eine Sondersituation mit dem föderalen System, aber das lassen wir mal außen vor. So wichtig ist Deutschland jetzt auch gar nicht mehr im Konzert. Oh, Datenschutz ist eine europäische Aufgabe. Aber wir haben dort 28 Mitgliedstaaten mit eigenen Aufsichtsbehörden. Und wir haben einen europäischen Datenschutzausschuss, wo die alle zusammenkommen und wo die nach Kriterien, die selbst mir als schon Insider nicht mehr einleuchten, Entscheidungen treffen. Das ist keine gute Idee. In der Sache geht es doch darum, dass der Wirtschaftsregulierung stattfinden soll. Dass also der Wirtschaft gesagt wird, wie sie die Interessen und Rechte der Betroffenen, der Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich berücksichtigen sollen. Und dann gibt es den Europäischen Datenschutzausschuss, der sagt, wohin die Reise gehen soll. Das ist kein gutes Konzept. Ich kann unabhängige Stellen nicht zur Wirtschaftsregulierung einsetzen. Das muss eine Stelle sein, wie zum Beispiel, und das wäre mein Vorschlag, ich bin ja gerade Kaiser von Europa, wie zum Beispiel die EU-Kommission, die in vielen Bereichen auch gescholten wird, die aber viel besser die widersprechenden und gegenläufigen Interessen, wirtschaftliche Interessen, Souveränitätsinteressen, Bürgerrechtsinteressen besser unter einen Hut bekommt als eine Institution wie der Europäische Datenschutzausschuss, der von vornherein eigentlich die Aufgabe hat, Betroffenenrechte zu vertreten und stark zu machen, also gar kein ausgewogener, ausgeglichener Vermittler ist und sein kann. Ich glaube, das ist ein Strukturfehler, das ist ein Systemfehler. Wir müssen die Aufsicht in Europa, was den Datenschutz angeht, dem ETSA wegnehmen, so leid mir das tut. Der ETSA hat eine wichtige beratende Rolle, der hat eine wichtige vereinheitlichende Rolle, aber die Musik muss an einer Stelle spielen, da muss eine klare Ansage sein, da muss auch Verlässlichkeit und Berechenbarkeit reinkommen und das könnte aus meiner Sicht nur die EU-Kommission. Also wieder zurück zu der Situation von der Datenschutzrichtlinie von 95. Damals gab es eine Artikel 29-Gruppe. Die beratende Leistungen in Bezug auf die Kommission gemacht haben und die Kommission legt die Linien. Das wäre für alle einfacher, übersichtlicher und mag sein, dass das dann aus betroffenen Sicht sozusagen für die ich habe sie mal etwas spöttisch, Herz-Jesu-Datenschützer, nicht mehr das Nirvana ist. Aber das wäre für alle friedlicher und verlässlicher. Und wenn auf diese Art und Weise die widerstreitenden Interessen rationeller zugeordnet würden.
Ja, ich glaube in der Tat, vielleicht wäre an der einen oder anderen Stelle, also du hast ja gerade Herz-Jesus Datenschützer genannt, vielleicht wäre an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger Datenschutz am Ende des Tages hinnehmbar, wenn er dafür europaweit konsequent und überall an der gleichen Stelle quasi auch durchgesetzt wird. Ja. Und wenn man natürlich auch jetzt mal irgendwie so in Blöcken denkt, da gibt es irgendwie einen durchgeknallten Amerikaner, der hat quasi eine eigene Idee von Datenschutz. Dann gibt es China und auch ein bisschen Indien, die haben auch eine ganz eigene Sichtweise auf das Thema Datenschutz. Und dann kommt man nach Europa und sieht aber nicht eine Sichtweise des Datenschutzes. Mhm. Es gibt zwar eine DSGVO, aber realistisch gesehen macht es natürlich schon ein Unternehmen für ein Unternehmen einen Unterschied, ob ich meinen Hauptsitz nach Dublin lege oder vielleicht doch nach Stuttgart.
Das ist kein Zufall.
Ja. Genau. Ja? Und das Level Playing Field geht damit natürlich verloren.
Ja. Kann ja nicht nur steuerrechtliche Gründe haben, genau.
aber du hast... Wir sind ganz stolz, dass wir eine ganze Reihe von Unternehmen nach Stuttgart geholt haben, denen wir einfach klar gemacht haben, wir helfen euch, wir helfen euch als Startup oder wir sind ein verlässlicher und ein fairer Partner und begleiten euch auch auf längere Zeit. Das hat Unternehmen überzeugt, jedenfalls die also schwerpunktmäßig in Sachen Datenverarbeitung unterwegs waren, zu sagen, da siedeln wir uns an, das kriegen wir hin, ja.
Aber du hast einen guten Punkt genannt, wie ich finde, dass manche da sagen, ja, das, was der EuGH macht oder auch was die Aufsichtsbehörden dann machen, ist sehr viel Verbraucherrecht im Bereich Datenschutz. Ich darf an der Stelle immer mal auf Artikel 1 der DSGVO verweisen. Da steht was von Schutz personenbezogener Daten und dem freien Datenverkehr. Das wird ganz häufig vergessen. Ja. Ne? Und deswegen finde ich den Ansatz gar nicht so verkehrt, dass man sagt, man achte mal so ein bisschen auf beides, weil wir, wie die EU ja auch entschieden hat, wir haben eine Digitalstrategie, wir haben also da irgendwie so einen Datenschatz, mit dem wir umgehen wollen, zum Teil auch umgehen müssen, Stichwort KI, ne? Und weil das ja nun mal die Grundlage davon ist. Das heißt, wir müssen schon gucken, wie wir die beiden Interessen, die schon gegenläufig sind, aber die wir irgendwie in Waage bringen.
Ne? Ja, absolut. Wer sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut, der kennt auch den Begriff dazu, um den es geht. Es geht um praktische Konkordanz. Es geht darum, verschiedene Interessen zusammenzubringen und sie optimal sozusagen bestmöglich zur Geltung zu bringen. Mhm. Das heißt im Einzelfall immer, dass mal die eine, mal die andere Seite gewisse Abstriche hinnehmen muss, aber unterm Strich möglichst hohes Grundrechtsniveau, das wäre ein schönes Ziel. Und da stehen manchmal, auch steht die ein oder andere Aufsichtsbehörde doch ein bisschen schräg im Raum, wenn sie sozusagen 100% Datenschutz durchbringen will, kostet es, was es wolle. Egal, ob da wirtschaftliche Interessen, technologische Entwicklung, sinnvolle Nutzung von Gesundheitsdaten unter die Räder kommt. Und das kann nicht sein. Ja, ich bin ein großer Anhänger des Datenschutzrechts. Ich werde immer dafür eintreten und dafür kämpfen. Aber es ist ein Grundwert unter anderem. Ja, ja. Nicht besser und nicht schlechter als die anderen. Man muss es in diese praktische Konkordanz hineinbringen. Dann ist was erreicht. Wir haben nichts davon, wenn wir im Einzelfall den Datenschutz hochjubeln, aber dafür in die Situation kommen, in der wir jetzt sind, wo im Prinzip sehr, sehr viele sauer sind auf den Datenschutz, auch im politischen Bereich, eigentlich sehr viel Druck ausgeübt wird, um den Datenschutz irgendwie wieder in die Kiste reinzubekommen, kleiner zu machen. Ja. Davon hat keiner was. Ein vernünftiger, guter, vernünftiger Ausgleich, das wäre das Ziel.
Endlich sagt es mal jemand. Nee, auf mich hört ja keiner. Wunderbar, sehr schön. Dann haben wir das im Kasten.
Das perfekte Schlusswort eigentlich. Wenn wir ansonsten, weil wir sind jetzt bei der Stunde quasi angelangt. Ja. Vielen, vielen Dank, Stefan. Du darfst, wenn du magst, gleich noch gerne das letzte Schlusswort sprechen. Entschuldigung, du darfst, wenn du magst, gleich gerne noch das letzte Schlusswort sprechen. Aber bevor das kommt, natürlich noch ein paar Hinweise. Zum einen, du bist auch Herausgeber mit dem Nico Herting eines Podcasts, den ich nur jedem herzlichst ans empfehlen kann, nur jedem ans Herz legen kann. So ist es korrekt. Wo man immer auf den aktuellsten Stand gebracht wird, wo man immer auch über die aktuelle Rechtsprechung informiert wird, was, glaube ich, jedem DSB hilft, wenn er dort einfach regelmäßig zuhört, also mir zumindestens. Mhm. Dann möchten wir uns aber natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuschauern bedanken. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann schafft es auch noch, da unten auf den Gefällt mir-Knopf zu drücken. Oder wenn es bis hierhin geschafft hat, schafft es auch noch, uns Sterne zu geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich bin mir ziemlich sicher, solltet ihr eine Frage an den Stefan haben, dann schreibt sie einfach da drunter. Irgendwie kriegen wir das dann schon miteinander kommuniziert und ausgetauscht.
Sehr schön.
Gut, danke dir, Stefan. Wenn du magst, darfst du jetzt gerne noch das Schlusswort sprechen.
Ich glaube, wir haben uns so schön unterhalten, das bedarf jetzt keines besonderen Schlusswortes mehr. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam über das digitale Grundrecht informationelle Selbstbestimmung reden konnten. Es lohnt sich absolut dafür, sich zu interessieren, dafür sich einzutreten und dafür zu sorgen, dass es das Gewicht bekommt, das ihm zusteht, im Zusammenspiel mit den anderen Grundwerten. Vielen Dank, war ein super Austausch, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir viele Hörerinnen und Hörer dafür finden.
Wunderbar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.